Wir lesen Hesekiel 26. Und es begab sich im 11. Jahr, am ersten Tage des ersten Monats, da geschah des Herrn Wort zu mir. Du Menschenkind, weil Tyrus spricht über Jerusalem, ha, die Pforte der Völker ist zerbrochen, nun fällt es mir zu. Ich werde jetzt reich werden, weil Jerusalem wüst liegt. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Die sollen die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen. Ja, ich will sogar seine Erde von ihm wegfegen und will einen nackten Fels aus ihm machen. Einen Platz am Meer, an dem man Fischernetze aufspannt, denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr. Und es soll den Völkern zum Raub werden. Und seine Tochterstädte auf dem Festland sollen mit dem Schwert erschlagen werden, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will über Tyrus kommen lassen Nebukadnezar, den König von Babel von Norden her, den König der Könige mit Rossen, Wagen, Reitern und einem großen Heer. Der soll deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert schlagen. Aber gegen dich wird er Bollwerke errichten und einen Wall gegen dich aufschütten und ein Schilddach gegen dich erstellen. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern umstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen einreißen. Von der Menge seiner Pferde wird Staub dich bedecken, deine Mauern werden erbeben von dem Getümmel seiner Rosse, Wagen und Reiter, wenn er in deine Tore eindringt, wie man eindringt in eine erstürmte Stadt. Er wird mit den Hufen seiner Rosse alle deine Gassen zerstampfen. Dein Volk wird er mit dem Schwert erschlagen und deine stolze Steinmale zu Boden reißen. Sie werden deine Schätze rauben und deine Handelsgüter plündern. Deine Mauern werden sie abbrechen und deine schönen Häuser einreißen und werden deine Steine und die Balken und den Schutt ins Meer werfen. Und ich will dem Getön deiner Lieder ein Ende machen und dem Klang deiner Harfen soll man nicht mehr hören. Und ich will einen nackten Fels aus dir machen, einen Platz, an dem man Fischernetze aufspannt. Und du sollst nicht wieder gebaut werden. Denn ich bin der Herr, der dies redet, spricht Gott der Herr. So spricht Gott der Herr gegen Tyrus. Was gilt's? Die Inseln werden erbeben, wenn du fallen wirst mit Getöse. Und deine Verwundeten stöhnen werden und das Schwert morden wird in deiner Mitte. Alle Fürsten am Meer werden von ihren Thronen herabsteigen und ihre Oberkleider ablegen und ihre bunten Gewänder ausziehen und werden in Trauerkleidern gehen und auf der Erde sitzen und immer von Neuem erzittern und sich entsetzen über dich. Sie werden über dich ein Klagelied anstimmen und von dir sagen, ach, wie bist du zugrunde gegangen, du berühmte Stadt, die du am Meer lagst und so mächtig warst auf dem Meer samt deinen Einwohnern, dass das ganze Land sich vor dir fürchten musste. Nun entsetzen sich die Inseln am Tag deines Falls und die Inseln im Meer erschrecken über deinen Untergang. Denn so spricht Gott der Herr, ich will dich zu einer verödeten Stadt machen, gleich den Städten, in denen niemand wohnt, und will eine große Flut über dich kommen lassen, dass hohe Wogen dich bedecken, und will dich hinunterstoßen zu denen, die in die Grube gefahren sind, zu dem Volk der Vorzeit. Ich will dich wohnen lassen in den Tiefen unter der Erde zwischen den Trümmern der Vorzeit, bei denen, die in die Grube gefahren sind, dass du keine Wohnung und keine Stätte mehr hast im Lande der Lebendigen. Ja, tödlichen Schrecken gebe ich dich preis, dass es aus ist mit dir und man dich nie mehr findet, wenn man nach dir sucht, spricht Gott, der Herr. Wir wollen beten. Ja, Herr, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, um über dein Wort nachzudenken. Ja, dass es wirklich spannende Texte gibt, herausfordernde Texte. Und danke, dass wir das noch frei und unverboten tun dürfen in diesem Land. Und jetzt wollen wir dich bitten heute Abend um deinen Segen für uns hier beim Hören und beim Predigen. Wir wollen dich bitten für unsere Kinder eine Etage tiefer, dass du dort mit deinem Segen gegenwärtig bist. Und voilà, auch ganz besonders an die Geschwister denke, die es nicht so gut haben wie wir, die sich irgendwo treffen müssen, versteckt oder in kleinen Gruppen, weil sie unter Verfolgung stehen. Erweise du dich auch an ihnen als der Segnende. Amen.
Klar, jetzt brauchen wir erstmal eine Hinführung. Da hilft gar nichts. Wir müssen die mit reinnehmen, die jetzt nicht jeden Tag im Buch Hesekiel vorwärts und rückwärts zu Hause sind. Oder auch vielleicht die unter uns, die zwar bei den Bibelstunden ganz treu dabei waren, aber zwischendurch vielleicht auch was anderes noch getan haben, außer Hesekiel zu hören. Also wie ist das mit Hesekiel? Hesekiel hat drei große Teile, 48 Kapitel in drei großen Abschnitten. Abschnitt 1, 1 bis 24, den haben wir geschafft. Ja, den haben wir geschafft. Da war es insbesondere das große Thema, dass Gott diesen Propheten, den Hesekiel, diesen Priester ursprünglich herausgeholt hat aus Jerusalem. Er gehört zu dieser kleinen Gruppe, die schon ins Exil musste, als es den Rest von Juda noch gab. Und natürlich war die ganze Zeit über die Hoffnung da in dieser Exilstruppe, dass vielleicht das nochmal an ihnen gerade so vorbeischrappt und vielleicht sogar schon die Exulanten wieder zurück dürfen, weil Gott noch einmal gnädig ist und noch einmal tatsächlich Juda bestehen bleibt. Hesekiel spricht dagegen und sagt, nein, tatsächlich, Juda wird fallen, Jerusalem wird fallen und ihr werdet, ihr, die ihr schon im Exil seid, nicht die Einzigen bleiben. Es werden noch ganz, ganz viele kommen. Das war die Botschaft Kapitel 1 bis 24 sehr komprimiert zusammengefasst. Teil 3 aus dem Buch Hesekiel ist natürlich das, was in den Kapiteln 33 bis zum Ende des Propheten Hesekiel kommt, nämlich dass Hesekiel eine faszinierende Heils- und Zukunftszeit uns zu beschreiben hat. Das ist das, was dann deutlich wird, wie das Heil aufbricht, wie der Messias kommt, wie das Friedensreich gebaut wird. All die großen Themen kommen ab Kapitel 33 bis 40, bis 39 und dann noch einmal diesen berühmten Schlussbild in Kapitel 40 bis 48. Also das ist der dritte große Teil. Teil 1, 1 bis 24, Teil 3, 33 bis 48 bleibt dieses Zwischenstück, das Pufferstück, das Stück von 25 bis 32. 25 bis 32, das ist jetzt genau diese Scheibe, die wir jetzt in den nächsten Bibelstunden aus dem Propheten Hesekiel vor uns haben. Und das ist die Scheibe, wo man dann ganz kurzfristig auch so denken kann, soll ich's lesen oder soll ich's lassen? Denn wenn man das so überliest, die Kapitel 25 bis 32, denkt man, ab 33 wird wieder besser, dann lese ich doch einmal da wieder weiter. Und das machen nicht nur wir so tatsächlich, und die Gefahr besteht nicht nur bei uns, so muss ich es formulieren, sondern die Gefahr besteht auch bei der Auslegung, bei den großen Auslegern. Ich habe mit großer Erwartung in der Vorbereitung für diese Bibelarbeiten einen Kommentar herangezogen, war jetzt gespannt, was dieser Ausleger zum berühmten Zwischenstück mir zu sagen hat in den Kapiteln 25 bis 33. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Nach einer halben Seite ist er fertig. Komplett fertig. Ich dachte, das wäre die Einleitung. Nein, ich habe weiter, es war Schluss. Da kam schon Kapitel 33, da war wieder voll da. Aber 25 bis 33 hat er tatsächlich geschafft, das ist nicht einfach, auf einer halben Seite komplett unterzubringen und dabei noch eine Skizze anzuzeigen. Also von daher, man kann das wirklich auch ganz großzügig überspringen. Dass wir das nicht tun wollen, das haben Sie gelesen oder befürchtet oder wie auch immer, aber Sie sind ja da. Was ist jetzt in dem Mittelstück denn da? Was ist so anders zwischen 1 bis 24 und 33 bis 48? Denn eigentlich passen die nahtlos zusammen. Denn in 24 wird ja angekündigt, mit dem Sterben der Frau des Hesekiel, dass dann tatsächlich ein Bote kommen wird und dir berichten wird, dass Jerusalem gefallen ist. Und genau das passiert in Kapitel 33. Man könnte also ohne Problem 24 und 33 verknüpfen und wir würden erst einmal nichts vermissen. Gott hat's anders gemacht. Gott hat's anders gemacht. Gott nimmt eine Pufferscheibe. Gott gibt ein Mittelstück. Gott gibt ein Zwischenstück. Gott gibt wie eine Pause-Taste, dass er nach 24 uns erst einmal die Kapitel 25 bis 32 reinschiebt, bevor er in 33 sagt, und jetzt, Hesekiel, jetzt kommst du mit deiner Heilsbotschaft bitte bei meinem Volk an. Was ist denn jetzt in diesem Mittelstück? In diesem Mittelstück von 25 bis 32 gibt es 7 Reden an die Völker. 7 Reden an die Völker, 7 Völker im Umfeld von Jerusalem werden erwähnt, werden benannt und werden jeweils mit einer Gerichtsansage Gottes belegt. Die kann man kurz registrieren. Wir sind ja gleich in Kapitel 26 eingestiegen. Da sind wir schon beim Volk 5. Also müssen in Kapitel 25 die ersten vier Völker abgearbeitet werden. Das werden sie auch. Es ist die Rede von Ammon, die Rede von Moab, die Rede von Edom und die Rede von den Philistern. Alles Völker, Regionalvölker um Jerusalem herum, die dort genannt werden. Das fünfte Volk ist, wie gesagt, dann Tyros. Das sechste Volk, das dann erwähnt wird in Kapitel 28 am Ende, ist Sidon. Und das siebte und abschließende Volk ist Ägypten. Diese sieben Völker werden in den Kapiteln 25 bis 32 benannt, wobei allein schon bei der Wahrnehmung jetzt ihr gemerkt habt, das ist ja unglaublich lastig. Wenn ich also in einem Kapitel schon mal die ersten vier erledige, aber ich habe so viel Kapitelstoff, dann muss ja in den Kapiteln 26 fortfolgende noch etwas passieren. Und genau das ist das, was überrascht. Die sieben Völker an sich ist nicht das Thema. Gott hat immer wieder Völker um Israel herum ins Visier genommen. Und die Bibel bringt dadurch auch wunderbar zum Ausdruck, dass Gott kein Regionalgott ist. Dass Gott nicht nur für Israel speziell zuständig ist und die Völker können ansonsten machen, was sie wollen. Sondern Gott hat alle Völker im Blick. Ganz klare Botschaft, die siebener Zahl ist ja auch dann die Zahl der Vollkommenheit, die zum Ausdruck bringt. Ich habe das alles vollkommen im Blick. Es ist aber auch der Gedanke, dass Gott Gericht übt über die Völker. Ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht nur das Individuum steht vor ihm, sondern auch die größere Gruppe, die Körperschaft, das Volk. Gott denkt in Völkern. Interessant, ganz interessant. Hat er auch nicht aufgehört übrigens, tut er bis zum Schluss. Er denkt in Völkern. Und natürlich, die Botschaft bei diesen sieben ist, Gott sieht das alles, was diese sieben Völker getan haben. Er sieht auch alles, was diese Völker Israel getan haben. Denn wir sind ja am Ende von Israel, vom Juda, vom Südreich. Denn wir sind jetzt in diesem berühmten Jahr 587, 586 vor Christus, in dem tatsächlich das passiert, was nicht hätte passieren müssen und nicht hätte passieren dürfen. Die Truppen Nebukadnezars stürmen Jerusalem. Sie kommen tatsächlich rein. Sie nehmen das Volk gefangen. Sie erobern den Tempelberg. Sie zerstören das Heiligtum Gottes. Wahnsinn, eine absolute Katastrophe. Und dann freuen sich diese sieben Völker daran. Diese Texte sind voll von Schadenfreude. Von Schadenfreude von Ammon, von Moab, von Edom, der Philister, von Tyros, von Sidon, von Ägypten über das, was jetzt Israel, sprich Juda, sprich Jerusalem, sprich das Gottesvolk erlebt. Und Gott sagt, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ich weiß, was ich meinem Volk an Gericht zumute. Ich weiß das alles, aber das enthebt dich nicht, dass ich dich, die Völker drumherum und dein Verhalten gegenüber Israel, sprich Juda, sprich Jerusalem, sprich meinem Volk, ganz klar ins Visier nehmen. Das Thema der Schadenfreude, des Genusses ist das, was hier ganz besonders Gott ins Visier nimmt. Erleben wir ja auch. Ha, das ist gut. Israel fällt, Juda fällt. Wir können noch ein paar Dollar einnehmen und gleichzeitig sind die endlich weg. Und wir genießen es, sagen die Völker drumherum, dass dieses Ding endlich jetzt von Babylon, von Nebukadnezar überrannt und überrollt wird. Das ist noch der Themenbereich, der ist schnell klar. Gott ist Richter aller Völker, Gott richtet überhaupt. Gott sieht die Schadenfreude, er sieht das und er sagt das Israel, ich habe das alles im Blick, ihr braucht keine Sorge haben, ich übe ein klares und gerechtes Gericht. Aber dazu hätte man nicht die Kapitel 25 bis 32 gebraucht. Das hätte man auch in 25 untergebracht, nicht wahr? Dann wäre das erledigt gewesen und wir hätten unmittelbar dann nach diesem kleinen Puffer, der kleinen Scheibe, dann sagen können, danke, haben wir verstanden, mein Gott, wir gehen weiter. Und jetzt kommt aber der Klops, dass nämlich an zweien von den siebenen, nämlich an Tyros und an Ägypten, etwas passiert. Es passiert nämlich Folgendes, das kleine Format einer Gerichtsrede, wie wir sie bei Ammon, bei Moab, bei Edom, bei Philister und bei Sidon haben, explodiert. Es passt nicht mehr in das kleine literarische Format. Jeder kriegt so ein paar Verse ab, die Sache ist erledigt. Sondern sowohl bei Tyros als auch bei Ägypten gibt es ein Textvolumen, das ist der komplette Wahnsinn. Der komplette Wahnsinn. Ich lese doch. 26 Tyros, 27 Tyros, 28 Tyros. Allein 3 Kapitel über Tyros. Und wenn wir Tyros überlebt haben, 29 Ägypten, 30 Ägypten, 31 Ägypten, 32 Ägypten. Hallo, was ist denn jetzt los? Das Format stimmt nicht mehr, merkt ihr? 7 und bei 2 knallt's raus. Bei 2 knallt's raus. Bei Tyros knallt's raus und bei Ägypten knallt's raus. Und dazwischen, zwischen Tyros und Ägypten, diesen beiden Riesenpassagen, kommt ganz klein Sidon, was ja zu Tyros gehört, und ein Mini-Heilstext, 2 Verse Heil für Israel. Das heißt, an dieser kleinen Angel der 2 Verse Heil und das bisschen Sidon hängen 2 riesige Flügel, nämlich auf der einen Seite Tyros und auf der anderen Seite Ägypten. Rein sprachlich, braucht man überhaupt kein Theologiestudium für. Rein sprachlich merkt man, wow, stopp, jetzt sind wir in einer komplett anderen Kategorie. Wenn ich an Tyros rangehe, wenn ich an Ägypten rangehe, dann habe ich ganz offensichtlich, dass mein Gott sagt, stopp, kleinen Moment bitte. Das kannst du jetzt nicht so einfach abhaken, wie Edom, wie Ammon und wie die anderen und Sidon, die Philister und Edom. Das kannst du jetzt nicht so abhaken. Denn an diesen beiden kann ich dir, und das ist das Wichtige, jetzt exemplarisch etwas erläutern, was über eine kurzen historische Sequenz, Thema Schadenfreude, bei weitem hinausgeht. Ich nehme dich, mein Volk Israel, ich nehme dich, den Bibelleser aller Zeiten, ich nehme dich bei Tyros und bei Ägypten in eine komplett andere Welt mit hinein. Ich gehe los vom historischen Grund, 587 fortfolgende, aber ich nehme dich in eine komplett andere Perspektive und Dimension mit hinein. Das ist natürlich für uns ein Grund zu sagen, das kann man nicht auf einer halben Stunde abarbeiten, auf einer halben Seite. Das geht gar nicht. Wenn Gott sagt, ich werde hier breit, ich werde hier groß, ich habe hier eine Menge zu sagen, dann können wir nicht sagen, nee, das fassen wir jetzt zusammen. Ja, dann müssen wir sagen, wir nehmen das zur Kenntnis, mein Gott, dass du da ein bisschen uns abstoppen willst, dass du uns da ein bisschen abbremsen willst, dass du sagst, jetzt bleib doch mal ganz kurz stehen. Ich habe beim Thema Tyros, ich habe beim Thema Ägypten was zu sagen. Und ja, Sie ahnen schon, Tyros, Ägypten, das sind 2 Flügel, das ist eine Korrespondenz. Das heißt, wenn Sie Tyros überlebt haben, werden Sie ganz viel in Ägypten wiederfinden. Denn das, was er quasi bei A sagt, sagt er bestätigend bei B nochmal, damit wir, was wir bei A wieder vergessen haben, bei B nochmal reinkriegen. Damit wir wenigstens am Ende gemeinsam wissen, was er uns mit diesen beiden großen Flügeln, Tyros und Ägypten, sagen will. Was will er uns denn sagen? Allein das schiere Volumen scheint ihm doch schon eine Bedeutung zu geben. Dann diese korrespondierende Doppelung aus 2 Ländern, nämlich aus Tyros und Ägypten, mit der er die Parallelität noch einmal verstärkend in unser kleines vergessliches Hirn reinredet. Dann diese Art einer unwahrscheinlichen Bildkraft, das sind Texte, die sind rein sprachlich von einer Bildkraft, das ist eine Visualisierung, das läuft wie ein Film vor uns ab, was da gezeigt wird. Wir kommen gleich noch drauf. Und natürlich dann diese Dimension, dass wir sehr, sehr schnell spüren. Wir sind nicht nur einfach in der babylonischen Zeit. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Und das alles sagt er, so lesen wir ja hier in Kapitel 26, im 11. Jahr des ersten Tages. Der erste Monat, den können Sie einklammern, das steht da nicht. Das kam erst viel, viel später dazu. Das ist aber nicht wichtig. Der 11. Jahr, erster Monat, das ist das Schicksalsjahr. Im Schicksalsjahr. 587, 586, im Schicksalsjahr, sagt Gott das. Jetzt müsst ihr das mal vorstellen. Der eine Teil der Juden ist doch schon im Exil. Hesekiel und seinesgleichen, die sind ja schon jahrelang schon dort. Die hatten gehofft, dass sie zurückkommen, jetzt merken sie, nee, es geht gerade umgekehrt, kommen noch ganz viele dazu. Und die anderen werden in diesen Monaten eine absolute Katastrophe erleben und werden Tod und Vertreibung und Exil in furchtbarster Weise erleben und werden einen brennenden Tempel sehen. Und während die diese bescheuerte Katastrophe sehen, sagt Gott ihnen das. Er sagt ihnen, stopp, ich hab dir, meinem Gottesvolk. Stopp, ich hab dir, meiner glaubenden Gemeinde. Ich hab dir gerade angesichts dessen, was da jetzt quer läuft und was dir vollkommen gegen den Strich geht und was du nie und nimmer erleben wolltest und wofür du sogar noch selber Mitschuld trägst. Ich habe dir etwas noch Größeres, noch Wichtigeres, noch Bedeutenderes zu sagen. In deine Not hinein, Israel, in deine Not komme ich mit meiner prophetischen Perspektive. In deine kleine Welt als Gefangener aus Juda weggeführt zu werden, in eine vollkommen unklare Zukunft, vollkommen unklar, spreche ich dir mein perspektivisches Zukunftswort hinein. In deine Lage, wo du überhaupt nichts hast, du bist völlig erniedrigt, vollkommen desolat, hast keinerlei Mittel und Möglichkeiten, bist der Depp der Weltgeschichte. Nehme ich dich mit hinein, was ich vorhabe zu tun. Ich fülle dein erniedrigtes, dein auch schuldbeladenes, dein müdes, dein zerschlagenes, aber immer noch glaubendes und mich hörendes Herz. Ich fülle es mit meinen Worten. Ich kann dir, sagt Gott damals seinem Volk, und ich kann dir, sagt Gott uns heute, an Tyros, ich kann dir daran mein heilsgeschichtliches Profil wunderbar erläutern. Hör mir doch mal zu, mein Volk. Hör mir doch mal zu, mein Kind. Es geht nicht nur um das Jahr 587. Es geht um viel, viel mehr. Tyros hat mit Jesus zu tun. Tyros hat mit Jesus zu tun. Gut. Wir haben ja auch einen Zweiteiler geplant, das heißt, heute Abend kriegen Sie nur den Anfang, Sie müssen also wiederkommen. Was lesen wir denn jetzt hier? Wir lesen in den Kapiteln über Tyros, in Kapitel 26, das Gericht über Tyros, das haben wir gehört. Wir lesen in Kapitel 27 ein Klagelied über Tyros. Da wird entsprechend einer toten Klage ein Lied angestimmt über die untergehende Stadt Tyros. Ich empfehle Ihnen, das zu lesen. Es ist von einer unglaublichen Bildkraft. Tyros wird beschrieben wie ein Traumschiff, das zur Titanic wird. So kann man sich's am besten merken. Ein Traumschiff. Ein Traumschiff. Sie haben all dein Plankenwerk aus Zypressenholz gemacht. Deine Mastbäume waren geölte Zedern vom Libanon. Deine Ruder waren aus Eichen von Baschan gebaut. Deine Wände mit Elfenbein getäfelt. Dein Segel war aus bester, bunter Leinwand. Deine Decken waren blauer Purpur. Deine Ruderknechte kamen von Sidon. Deine Steuerleute, die Risse abgedicht. Wahnsinn, ein Schiff, das fährt daher, dass man denkt, wow, das ist es. Und dann geht ab 26b innerhalb von kürzester Zeit dieses Traumschiff in einer absoluten Katastrophe unter. Man kapiert nicht, warum. Man kapiert nicht, warum. Nur weil da ein bisschen Ostwind weht. Meine Güte. Da kommt ein Ereignis rein und dieses Traumschiff Tyros wird zur Titanic Tyros. Es geht komplett unter. Und nachdem nun sowohl Tyros selber ins Gericht kommt und eine Klage über Tyros angesetzt wird, Schwerpunkt heute Abend, kommt dann in Kapitel 28 sowohl ein Gericht über den König von Tyros, nochmal spezifisch, der Fokus wird also noch einmal enger, und dann nochmal ein Klagelied über diesen König von Tyros. Der muss also nochmal was ganz Besonderes sein. Okay, wir schauen es uns an. Jesus und Tyros. Jesus und Tyros, das hat zuallererst mit Gericht zu tun. Das hat zuallererst mit Gericht zu tun. Tyros, ich weiß ja, ob Ihnen das was sagt. Sie können es ja nachher noch ein bisschen googeln. Ist der Wahnsinn. Ist eine Wahnsinnsstadt. In der Geschichte, ich will es nicht langweilen, keine Sorge. Aber allein in der biblischen Geschichte, unglaublich, unglaublich. Tyros mit der Parallelstadt Sidon. Sidon auf dem Festland und Tyros auf diesen Felsen ins Meer hineingebaut. Uneinnehmbar, uneinnehmbar, gigantisch, super gemacht, mit zwei Häfen. einem konnte man das gar nicht alles mehr bewältigen. Mit zwei Häfen von sich aus die Lage, das gesamte Mittelmeer ins Visier zu nehmen. Aber das Mittelmeer ist doch viel zu klein. Weil nur das Mittelmeer? Nein. Gut, wir bauen noch so eine ganz kleine Kolonie. Karthago, kennen Sie es noch? Karthago, eine Kolonie von Tyros. Und aber dann, das ist, nein, was ist denn hinter Gibraltar? Da geht es doch weiter. Und das sind die tatsächlich, die sind weitergefahren. Die sind weitergefahren. Die Seeleute von Tyros, die waren im europäischen Sektor. Die haben sich auf den Weg gemacht bis nach Großbritannien. Aber was ist der Norden? Der Süden ist so viel spannender. Also sind die tatsächlich an der ganzen afrikanischen Küste entlang, einmal rundherum, an das ganze Gebiet für sich erobert, ihre unterschiedlichen Wirtschaftsstützpunkte aufgebaut. Da ist die Hansen Glatz dagegen. Und haben es dann geschafft, tatsächlich, denken Sie an Salomo, wir machen noch einen Hafen in Elat, das ist noch komplett. Dann ist das Ding super. Und von Elat können wir dann weiter rüber Richtung Indien. Wow, die Welt ist groß und wir sind auch. An Tyros kam niemand vorbei. Tyros, da ist China ein Klacks. Das war der Wahnsinn, das war das Wirtschaftsmogulsystem der damaligen Zeit. Gigantisch. Wer sollte so hirnrissig sein, das erobern zu wollen? Das läuft doch, das floriert doch. Der Kapitalismus ist manchmal stärker als der Militarismus. Also wunderbar, lass es laufen. Wenn die Gelddruckmaschine funktioniert, super. Und außerdem sind wir uneinnehmbar auf unserem kleinen Felsen vor der Küste. Da sind wir, das haben wir, wunderbar. Es kamen die Großmächte und die Großmächte waren genervt von Tyros. Assur hat es versucht. 5 Jahre Widerstand auf der vorgelegten Felseninsel. Nichts bewirkt. Tyros stand da, Assur zog ab. Aber dann kam Nebukadnezar. Und tatsächlich in dem Jahr, als er Jerusalem erledigt hatte, das war ja schon mal gut, ist er dann raufgezogen nach Tyros und hat Tyros angefangen zu belagern. 13 Jahre hat er tatsächlich mit einer enormen Macht versucht, Tyros in die Knie zu zwingen. Und die Geschichtsforscher sind sich nicht einig, wie weit er es geschafft hat. Selbst der biblische Text sagt uns, wir lesen das mal nach, in Kapitel 29 sind wir schon bei Ägypten, da heißt es dann in Kapitel 29, Vers 18, ach du Menschenkind, Nebukadnezar, der König von Babel, hat sein Heer in hartem Dienst vor Tyros arbeiten lassen, sodass alle Häupter kahl wurden und alle Schultern wundgerieben waren. Und doch ist weder ihm noch seinem Heer all die Arbeit vor Tyros belohnt worden. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will Nebukadnezar, dem König von Babel, Ägypten als Ersatz geben. Aber erst einmal, ganz ohne Erfolg war er in Tyros nicht. Denn wir hören tatsächlich, soweit sind Texte noch klar, dass später tatsächlich babylonisches Personal in Tyros beamtenmäßig federführend war. Und dass eben auch babylonische Oberherrschaft in Tyros akzeptiert wurde. Man geht heute davon aus, dass wahrscheinlich nicht die komplette Stadt zerstört wird, wäre ja schön blöd, sodass eine gewisse Kapitulation stattgefunden hat und man sich auf ein Agreement geeinigt hat. Das heißt, Babylonier rein, Wirtschaft weiter. Das wäre dann das Bild gewesen. Und erst später, viel später, unter Alexander dem Großen, der hat die Militärmethoden von Nebukadnezar komplett übernommen, wurde ein Damm gebaut und dann tatsächlich wurde Tyros erobert. Und so ganz langsam, die nächsten Jahrhunderte, die nächsten Zeiten, kam dann die syrische Epoche und die römische Epoche und dann kamen irgendwann die Kreuzfahrer und die Sarazener und dann ging es irgendwann runter und irgendwann war er der Fels, auf dem die Fischernetze standen. Okay, das Tyros. Was sind die Sprache? Die Sprache ist sehr eindeutig. Die Sprache, die uns hier entgegenkommt, ist, ich übe Gericht. Gott ist tatsächlich der Richter. Gott ist der Richter. Und wir wissen aus dem neutestamentlichen Bereich, das ist mir sehr, sehr wichtig, immer wieder deutlich zu machen, die Richtfunktion Gottes ist in einer Person zusammengefasst. Der Richter hat einen Namen. Der Richter ist Jesus. Alles Gericht ist mir vom Vater übergeben. Dieser kleine, schnuckelige, liebliche Herr Jesus der bei manchen dann eben so das Schlafzimmer bildertechnisch läuft und Kinderköpfe streichelt, ist der Richter über das gesamte Universum. Und diese stolze Stadt in ihrer Gottwidrigkeit, in ihrer Abgewandtheit, in ihrem Baalskult wird von ihm, von Jesus, ihr Gericht erfahren. Das muss uns klar sein. Er ist der absolute Richter. Und er ist nicht nur der Richter in den Jahren 587 fortfolgende und nicht nur der Richter einer griechischen Epoche und nicht nur Richter der kommenden Jahrhunderte. Er ist auch weiterhin der Richter. Er ist er immer. Er ist es bis in die endzeitliche Phase. Denn plötzlich bekommt ja Tyros hier so eine Dimension, die weit übers Historische hinausgeht. So spricht Gott, der Herr, gegen Tyros. Was gilt? Die ganzen Inseln werden erbeben. Jetzt komm mal runter. Nee, die ganzen Inseln werden erbeben. Der Horizont geht weit. Es geht ins Endzeitliche hinein. Es geht in die Phase hinein, die wir nach dem letzten Buch der Bibel wiederfinden, wenn es um Tyros geht. Denn das ist ja das, was uns fasziniert. In Kapitel 18 in der Johannes-Offenbarung wird der Text, der hier über Tyros steht, auf eine andere Stadt übertragen. Inhalte von Tyros und dem Gericht von Tyros aus Kapitel 26 werden in Offenbarung 18 übertragen auf Babylon. Das heißt, der babylonische Geist, der in Offenbarung 18 thematisiert wird, in einem endzeitlichen Bild, in einem antichristlichen Bild, wird vom Stoff her genommen aus Hesekiel 26. In Ihren Bibeln haben Sie deswegen dauernd Parallelstellen, andauernd Offenbarung 18, Offenbarung 18. Und wenn Sie Offenbarung 18 aufschlagen, denken Sie, habe ich doch gerade bei Tyros gelesen, aber steht unter Babylon. Das macht uns manchmal ganz verrückt, weil ja Babylon mit Sephar gar nichts am Hut hat. Aber die ganzen Textpassagen werden von der Tyros-Welt auf die Babylon-Welt übertragen. Und bei beidem, beim historischen Kontext 587 fortfolgende und beim endzeitlichen Kontext, steht einer drüber, ein Richter. Und der hat einen Namen. Das ist Jesus. Alles Stolze, alles Gottlose, alles Gottwidrige, alles noch so aufblähende, dynamische, findet in ihm, in Jesus, in dem Richter, den, der völlig außer Konkurrenz steht. Völlig außer Konkurrenz. Das, was undenkbar schien, undenkbar, das Tyros, das ist doch nicht irgendwer, das Tyros an dem kahlen Felsen wird auf dem Fischernetz stehen. Wenn der Richter so will, dann wird das so. Und das sagt er, bitte, das sagt er gar nicht den Leuten von Tyros, die meisten von denen hören das ja gar nicht. Das sagt er seinem gequälten Volk. Das sagt er uns. Und wir sind doch nicht außen vor. Wir sind so fasziniert vom Großen. So fasziniert vom Starken. So fasziniert vom Mächtigen. Zahlen sind unsere Kraft. Wirtschaftsdaten, Dollarnoten, Systeme. Das ist doch das, wodurch die Welt lebt. Natürlich lebt sie dadurch. Und das macht uns an. Das zieht uns an. Das hat was. Eine Zeit lang haben wir ja sogar mitgespielt, bevor wir jetzt im Untergang geweiht sind. Natürlich. Das macht auch Angst. Und jetzt sagt Gott seinem Volk, was gerade in die Gefangenschaft abmarschiert: Keine Sorge, ich kümmere mich um Tyros. Keine Aufregung. Du mein gequältes Volk, was ins Exil gerade geht. Ich bin der Richter. Und ich werde das so hinkriegen, dass auf Tyros, auf dem nackten Felsen, maximal noch Fischernetze stehen. Ich bin's. An diesem Gott, an diesem Gott, an diesem Gericht kommt niemand vorbei. Im Psalm heißt es doch einmal so wunderbar stark ausgedrückt, dass wenn die Großen sich erheben, dann geben sie Gott Ehre, weil er immer noch größer ist. Wir sagen, wie? Ja, also Gott macht gar nichts. Lass sie ruhig hochkommen, lass sie ruhig hochkommen, lass sie ruhig hochkommen. Und meinen, sie wären's. Sie wären Tyros. Sie hätten's. Und Gott sagt, ich zieh dir den Stecker raus und dann war's das. Was ist das für ein gutes Wort? Was ist das für ein gutes Wort, dass die Autorität dieses Gottes uns wieder klar wird? Und dass wir nicht aufs falsche Pferd setzen. Dass wir sowohl unsere Tyros-Angst, als auch unsere Tyros-Affinität, als auch unsere Tyros-Sehnsucht klar darunter setzen. Es gibt den einen Gott, der über allem Gottwidrigen, allem Stolzen, allem, was sich erhebt gegen ihn, sein Gericht durchführen wird. Tyros hat mit Jesus, dem Richter, zu tun. Da steht er, Jesus, der Richter, und sagt Stopp zu Tyros. Das ist eine. Das zweite ist natürlich, wenn diese heilsgeschichtliche Perspektive von 587 durchgeht bis in die Zukunft, dann wissen wir, die Heilsgeschichte hat an Tyros, ist an Tyros nicht vorbeigegangen. Wenn es um Tyros und Jesus geht, dann geht es nicht nur um Jesus den Richter, dann geht es auch um Jesus den Heiland. Denn tatsächlich, Jesus nimmt Tyros, diese kranke Stadt voller Hybris, als ein Modell der Bekehrung zu ihm. Matthäus Evangelium steht in der Bibel. Matthäus 11 kommt Tyros vor. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten der Taten geschehen waren, und sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyros und Sidon, dieser Partnerstädte, geschehen, wie sie bei euch geschehen, denn die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Ach was, ja. Wenn das da passiert wäre, was bei euch in Chorazin und Bethsaida durch mich, durch Jesus passiert ist, hätten wir eine Bekehrungswelle in Tyros gehabt. Mein Gott. Wie gesagt, ich bin noch gar nicht fertig. Denn tatsächlich lesen wir in der Bibel, wir lesen im Neuen Testament, dass tatsächlich eine große Zahl von Menschen aus Tyros zu Jesus kommt. Das gibt's doch gar nicht auch. Im Markus Evangelium Kapitel 3, Vers 8 und in anderen Stellen, Lukas 6, 17, wer das noch braucht, Markus 3, Vers 8, lesen wir es so deutlich, als Jesus zog sich zurück mit seinen Jüngern an den See und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm. Klar. Und aus Judäa, auch klar. Aus Jerusalem, auch noch klar. Idumäa, meinetwegen. Von jenseits des Jordans, okay. Und aus Tyros. Wie aus Tyros? Ja, aus Tyros. Und heißt es, und da kam eine große Menge von ihnen. Eine Völkerwanderung der Menschen von Tyros zu Jesus. Und es wird noch besser. Nicht nur, dass es als Modell nimmt für eine bußfertige Stadt. Nicht nur, dass sie tatsächlich zu ihm kommen und wirklich zu Jesus kommen, Menschen aus Tyros, sondern er geht hin. Jesus geht nach Tyros. Der Jesus, der gleichzeitig über diese Stadt das Gericht ausgesprochen hat, ist der gleiche Jesus, der tatsächlich nach Tyros geht. Wir kennen diese Geschichte. Sie kennen den Bericht. Dass dieser Bericht von dieser verrückten Frau, die so ein bisschen nicht ganz konform sich verhält, der sogenannten kananäischen Frau. Da ging Jesus nach Tyros und sie, eine kananäische Frau, kam aus dem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann wird die doch erstmal so abgewiesen und die beißt sich durch, die bleibt dran, dann hört diese Frau, aus der Gegend von Tyros, die hört einen Satz, den viele aus seinem Volk nicht gehört haben. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Wow. Jesus und Tyros, hätten sie das gedacht? Und es wird noch besser. Es gibt tatsächlich eine Gemeinde in Tyrus. Nachdem Jesus auferstanden war von den Toten, nach dem Pfingstfeste, das geht los. Die werden ja dann verstreut und kommen im Evangelium immer weiter nach Norden, oder weit nach Norden. Irgendwann kamen Jesus Leute nach Tyrus und es sind Menschen aus Tyrus zum Glauben an Jesus gekommen. Wir wissen von einer Gemeinde Jesu in Tyrus. Und jetzt kommt der Schlussklops. Paulus hat diese Gemeinde besucht. Haben Sie das gewusst? Gemeindebesuch von Paulus in Tyrus? Nein, wussten Sie nicht, ich auch nicht, keine Sorge. Auf der Rückreise von der dritten Missionsreise, Kapitel 21, kommt er in Tyrus an mit einem normalen Schiff. So hochinteressant, fast zum Schmunzeln. Das Schiff musste in Tyrus Ware ausladen. Haha, toll, natürlich, was denn sonst? Die waren bei ihrem Kerngeschäft geblieben, ja? Aber sie hatten eben in ihrem Warenkorb auch einen Apostel mit dabei. Der Apostel steigt aus in Tyrus und besucht 7 Tage lang die Gemeinde in Tyrus. Und nur von der Gemeinde in Tyrus heißt es, nur von dieser Gemeinde in Tyrus heißt es, dass sie am Ende eine gemeinsame Gebetsgemeinschaft mit Frauen und Kindern hatten, bevor Paulus wieder ins Schiff stieg und von Tyrus, nachdem der Kahn dann ausgeleert war, weiterfuhr nach Ptolemäus und von dort ging es dann hinauf nach Jerusalem. Paulus in Tyrus. Heil in Jesus für Tyrus. Heil in Jesus für Tyrus. Wenn in diese heilsgeschichtliche Perspektive dieser stolzen, gottlosen, gottwidrigen Stadt das Evangelium von Jesus reinkommt, unglaublich, dann wird es richtig, richtig hell. Boah, da wird's hell. Da kommen Menschen aus Tyrus zu Jesus. Und Jesus geht nach Tyrus. Und Gemeinde in Tyrus entsteht. Was ist das für ein Geschenk, wenn in unsere gerichtsreife Tyrus-Welt, die schon angezählt ist, die ist schon angezählt. In unsere gerichtsreife Welt das Licht von Jesus reinkommt. Das ist es. Die Rahmenbedingungen werden nicht besser, Schwestern und Brüder. Die Rahmenbedingungen werden nicht besser. Tyros Geist tobt sich volle Kanne aus. Tobt sich volle Kanne aus. Das enthebt uns nicht der Aufgabe und der Hoffnung, und der Freude, dass Jesus in Tyrus auch seine Ernte hat. Okay? Heil in Jesus für ein gerichtsreifes Tyrus. Das ist das Zweite. Und das Dritte? Haben Sie das gehört beim Lesen? Da wird uns ja etwas berichtet, das ist oftmals gar nicht wahrgenommen, wie intensiv darüber das Alte Testament erzählt. Nämlich, dass hier in Kapitel 26, in den Versen 20 und 21 uns berichtet wird, wie die Bevölkerung aus Tyros abmarschiert in das Totenreich. Das ist schon heftig. Ich will dich hinunterstoßen, zu den anderen, die ja schon vor dir in die Grube gefahren sind. Ein Terminus für das Totenreich, für die Scheol, den Hades, die Begriffe sind verschieden. Zu dem Volk der Vorzeit. Ich will dich wohnen lassen in den Tiefen unter der Erde, zwischen den Trümmern der Vorzeit, bei denen, die in die Grube gefahren sind. Da wandert die gesamte Bevölkerung von Tyros ab in das Schattenreich des Todes. Das ist nicht einmalig, Sie ahnen das schon. Was hier bei Tyros steht, wo würden Sie jetzt gedanklich logischerweise nachgucken? Aber bei Ägypten? Dann müsste es ja bei Ägypten auch kommen. Tatsächlich, das kommt bei Ägypten auch. Und bei Ägypten kommt es sogar noch viel ausführlicher. Hören Sie mal zu. Hesekiel 32, du darfst ein bisschen Probe lesen. Du Menschenkind, Wehklage über das stolze Volk in Ägypten, 32, 18. Stoß es hinab mit den Töchtern der starken Völker tief unter die Erde zu denen, die in die Grube gefahren sind. Vor ihm werden sagen unter der Erde die starken Helfer, Vers 21. Sie sind auch hinuntergefahren und sie liegen da mit den anderen Beschnittenen. Und dann kommt ein Abschnitt, den müssen Sie mal lesen. Da liegt Assur, ach, da drüben liegt übrigens Elam, da liegen die von Meschech und Tubal, da liegt Edom, das sind die Fürsten des Nordens, da übrigens alles Sidonier. Gruseliger Text. Die sind alle da. Die sind alle da. Da wird kein Mensch ausgeknipst. Die sind alle da. Seit Jahrtausenden sind die alle da. Generation für Generation für Generation. Du kannst dir gucken, welche Abteilung wer wo ist. Alles schön sortiert. Und wir halten das kaum aus. Wir halten das nur deswegen aus, wir Jesusleute halten das nur deswegen aus, weil es zum einen den Epheserbrief gibt. Und weil im Epheserbrief steht, dass unser Herr Jesus nicht nur in der Höhe war, ist auch hinabgestiegen, Epheser 4, Vers 9, in die Tiefen der Erde. Und wir halten das nur deswegen aus. Weil der 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 19, 4, 6 und sagt, dass unser Herr Jesus genau in diesen Bereich hineingegangen ist. Genau in diesen Bereich. Und Gott sei es gedankt, wir können es ja gar nicht anders ausdrücken. In diesen Gefängnissen des Hades, der Scheol, des Totenreiches, seine Evangelisationsveranstaltungen abgezogen hat. Wahnsinn. Das heißt, Jesus ist nicht nur der Richter über Tyros. Jesus ist nicht nur der Heiland für Tyros, sondern Jesus ist die einzige zukünftige Hoffnung für Tyros. Die einzige zukünftige Hoffnung für Tyros. Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, wann er welchen Termin in welchem Teil des Reiches, des Todes hat. Sein Gebiet, komplett sein Gebiet. Und wer zum jetzigen Zeitpunkt da meint, mehr sagen zu müssen, als die Schrift uns sagt, wird sich irren. Aber eines weiß ich. Jesus ist die einzige Hoffnung für Tyros, für die alle abmarschiert sind, das Reich des Todes. Was ist das gut, wenn man das weiß? Wenn man die Generation für Generation der Menschen von Tyros abmarschieren sieht in das Reich des Todes. Und das liest. Alle wach, alle präsent, alle da. Wer soll denn helfen? Lukas Evangelium, Kapitel 16, es ist eine große Kluft. Eine große Kluft. Es kommt niemand von da nach da und niemand von da nach da. Außer wem? Außer dem einen, der seit Offenbarung 1 die Schlüssel hat. Für alle Reiche, auch für die Scheol, auch für den Hades, auch für das Totenreich. Und der Richter und der Heiland ist auch die Hoffnung für Tyros. Jetzt ahnen wir ein ganz klein bisschen. Ahnen wir es ein bisschen. Warum wir nicht einfach darüber springen dürfen? Warum Gott sagt, mach mal kurz Pause. Beim Stichwort Tyros, da möchte ich dir gerne, ich möchte gerne dir so mal so eine heilsgeschichtliche Perspektive geben, damit du nicht nur da im Jahr 587 rumdümpelst, dass du siehst, ich Jesus bin der Richter. Ich Jesus bin der Heiland. Ich Jesus bin die Hoffnung für Tyros und für alle Welt. Und ich Jesus bin auch der Sieger. Ich bin der Sieger. Und da geht's dann nächste Woche weiter. Herr Jesus, wir danken dir für diese Perspektive, die du uns in diesen Reden über die Völker gibst. Wir danken dir, dass du uns abbremst. Wir danken dir, dass du uns innehalten lässt. Wir danken dir, dass du uns den Horizont aufschließt, uns weit in deinen Welten mitdenken lässt. Wir danken dir dafür. Und Jesus, wir beten dich heute Abend an. Wir beten dich an als den Richter. Das ist so gut. Das ist so gut, das zu wissen. Du bist außer Konkurrenz. Und da, wo du den Stecker ziehst, da ziehst du ihn. Und wir ehren dich als den, der bei jedem einzelnen Mensch, über jedem Volk sein gerechtes Gericht durchführen wird. Und wir beten dich darüber an. Du bist die letzte Autorität. Und du bist auch für uns der Heiland. Und wir sehen dich, wie du die Leute aus Tyros zu dir kommen lässt. Und wir hören, wie du über Tyros sprichst. Und wir erleben, wie du nach Tyros gehst und mit dieser Frau redest. Und wir sehen dein Herz der Retterliebe und wir sehen dich am Kreuz hängen, auch für Tyros. Und wir danken dir, dass du der Heiland bist. Und du hast auch für unsere gerichtsreife Tyros-Welt immer noch das Retterherz für Tyros. Und wir danken dir, dass wir in dir, Herr Jesus, auch diese Perspektive der Hoffnung für Tyros haben. Generation für Generation der Menschheit in das Schattenreich abmarschiert. Da sehen wir dich, den Österlichen, den Richter und den Heiland, mit den Autoritätsschlüsseln zu allen Bereichen des Universums und beten dich darüber an. Und wir, die wir unseren kleinen Mini-Weg weitergehen, heute Abend und heute Nacht und morgen, wir haben es unendlich gut bei dir. Wir kennen diesen Jesus. Wir ehren ihn. Wir wissen von ihm. Wir lieben ihn. Und wir gehören zu dir. Wir gehören zu dir, Jesus. Danke. Amen.